Mein Problem kommt immer, also kommt daher, dass viele der Leute, die über Longevity und Healthcare reden jetzt, weil es eben Hype-Thema ist, das gar nicht umreißen können. Ja, die lesen dann was oder hören irgendwo anders einen Podcast oder lesen ein populäres Buch und sagen dann diese Dinge nach, verstehen aber gar nicht den Zusammenhang. Ja, und das halte ich für hochgefährlich.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Gesundsein-Podcast. Heute mit André Heeg. Herzlich willkommen, André.
Vielen Dank.
Ich freue mich, dass du da bist. Heute wollen wir über ein paar Mythen im Bereich der, ich sag mal, Gesundheit, Longevity, Biohacking-Szene sprechen. Du bist jemand, der das total gut auseinandernehmen kann. Ich liebe dein Newsletter, The Upward Arc. Den verlinke ich natürlich auch später in den Shownotes für alle Interessierten. Und ich möchte aber ganz kurz erstmal damit einsteigen, dass du dich vorstellst, weil du hast ja eine super spannende Karriere eigentlich bis hierhin gemacht und machst sie wahrscheinlich auch noch weiter und bist gleich zweimal medizinisch promoviert. Das finde ich auch was ganz Besonderes. Und jetzt arbeitest du eigentlich gar nicht mehr so wirklich in der praktizierenden Medizin. Auch total interessant. Magst du mal erzählen, wie dein Weg sich so gebahnt hat?
Ja, gerne. Im Nachhinein erzählt man ja immer gerne, dass das alles so geplant war. Ja, den Mythos kann ich auch gleich mal abräumen. Ja, es hat sich eher so ergeben. Aber ja, meine medizinische Karriere hat quasi mit Medizinstudium begonnen. Ich bin Arzt, habe Medizin auch promoviert, damals noch in der Transplantationsimmunologie. Habe dann aber in meinem praktischen Jahr, also im letzten Jahr der Ausbildung, festgestellt, ja, ich möchte chirurgisch tätig sein und will Transplantation und rekonstruktive Chirurgie machen. Und per Zufall kam ich in die Gesichtsrekonstruktion und das hat dann dazu geführt, dass ich noch Zahnmedizin studiert habe. Habe dann da in 3D-Bioplotting, also wie kann man 3D-Konstrukte plotten mit lebenden Zellen für ja, Rekonstruktionsprozeduren promoviert. Und ja, genau, so habe ich dann in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie gearbeitet.
Sehr spannend.
Sehr spannend, da sieht man viele Dinge. Genau, und letzten Endes bin ich dann aber aus der Medizin raus, bin in die Wirtschaft.
Warum hast du dich damals dafür entschieden?
Ein bisschen eine Kombination aus zwei Dingen, würde ich sagen. Zum einen, Krankenhaus, habe ich gemerkt, hat dann letzten Endes doch nicht so gut zu mir gepasst. Ja, also Krankenhäuser, wie wir alle wissen, sind etwas change-resistant, wie man neudeutsch sagt.
Wollen sich nicht so gerne verändern.
Ist auch ein
massives Konstrukt, ne? Ist
absolut.
Auch sehr schwer.
Ja. Absolut, ja. Also aus vielen Gründen verstehe ich das auch, aber war dann eben auch Konsequenz und habe gesagt, naja, wahrscheinlich passt es nicht so gut zu mir, weil ich will halt Dinge verändern, ich will Dinge voranbringen. Und
muss schneller gehen.
Schneller, mehr Impact etc. Ja. Und das zweite war eine sehr praktische Überlegung. Ja, also ich habe dann so als Chirurg, wenn du es hochrechnest, kannst du halt irgendwie 100.000 Menschen in deinem Leben wahrscheinlich behandeln und operieren. Und ich hatte schon so ein bisschen diese naive Vorstellung, wie kann ich denn Millionen von Menschen erreichen? Wie kann ich
das ist eine interessante Perspektive.
Ja, wie kann ich meinen Hebel vergrößern? Ja, und damals habe ich gedacht, okay, der Teil, der mir fehlt, und man musste es so im Zusammenhang setzen, damals war gerade so große Welle von Startups und Digitalisierung und es kamen die ersten Finanz-Apps und Online-Banking und ich habe damals schon so überlegt, naja, das wird über alle Bereiche sich ausdehnen und Medizin wird da keine Ausnahme sein, ja. Das war natürlich hinlänglich naiv, ja, weil wir alle wissen, dass wir heute noch mit Digitalisierung in der Medizin kämpfen.
Dauert alles ein bisschen länger in der Medizin.
Absolut.
Zu Recht, ja. Auf der einen Seite, es braucht natürlich auch Regeln und Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ja, man braucht eine sehr hohe Frustrationstoleranz, um sich darin zu bewegen.
Ja, und so bin ich nach der Medizin zu McKinsey, habe klassisch als Unternehmensberater gearbeitet, aber immer im Healthcare-Bereich, bin dann in die USA, habe dort mit einer Firma aufgebaut und war dann nochmal...
Auch im Healthcare-Bereich.
Auch im Healthcare-Bereich, ja, SocDoc, also es war damals so das erste zwischen Arzt und Patient Termine vermitteln, ja, es war damals eine große Revolution.
Ja.
Jahre später kam dann in Europa DoctorLib, das kennen wahrscheinlich einige, SocDoc ist sozusagen die Ursprungsidee in den USA. Genau, war dann nochmal...
Und damals hast du auch in New York gelebt, ne?
Ja, genau. Dann 4-5 Jahre in New York. Sehr, sehr spannende Zeit.
Glaube ich.
Sehr viel Growth, ja, so persönlich, aber auch beruflich.
Ja.
Genau, und dann war ich nochmal Vorstand in einem Pharmaunternehmen, digitale. Und jetzt bin ich seit nunmehr 6 Jahren bei BCG und anfangs...
Der Boston Consulting Group, für alle, die Abkürzung vielleicht...
Boston Consulting Group, ja, auch eine große Unternehmensberatung. bin da aber weniger klassisch beratend tätig, sondern eher im Building sozusagen. Mhm. Ja? Also wie kann man neue Ideen umsetzen, wie kann man neue Produkte bauen? Das ist nach wie vor meine Passion. Ich bin im Healthcare-Bereich, ich bin aber sehr tech-affin, sehr digital-affin und ich möchte Dinge schnell umsetzen. Und ich bin sehr daran interessiert, was funktioniert eben und was funktioniert nicht, mhm. ja, um so den Bogen zu spannen. Jetzt ist Health und Performance etwas, was mein Leben immer begleitet hat. Ja.
Auch privat, richtig?
Auch privat, ja. Ich habe einen Hintergrund im Leistungssport. Also ich war Leistungssport Ringen, wo ich aufgewachsen bin, hat man keine andere Chance.
Wo bist du nochmal aufgewachsen?
In Franken, nördliches Bayern. Und genau, also da gibt es verschiedene Hochburgen und so bin ich da auch reingewachsen. Also ich habe mich mein Leben lang mit meinem Körper auseinandergesetzt, mit wie performe ich, wann etc. Dann kam natürlich der ganze Gesundheitshintergrund dazu als Arzt und Zahnarzt. Und jetzt sehe ich in einem, sag mal, sehr, ja, einer Umgebung, wo sehr viel Druck ist und sehr viel Performance verlangt wird von Leuten, was es mit Menschen macht. Mhm. Ja, und ich sag mal, so kam es zu dem Upwork Art, so kam es zu dem Newsletter und ich verbinde da, wie gesagt, Passion, Interesse, Erfahrung, alles zusammen.
Ja, und ich finde deine Inhalte immer besonders spannend, weil du eben mit so vielen unterschiedlichen Brillen auf diese Themen schauen kannst, eben als Arzt. Aber natürlich auch jemand, der, ich sag mal, in der Hochleistungsbranche irgendwie, also menschlich gesehen, wie arbeitet und da Erfahrung hat und Kollegen hat natürlich. Du weißt, was die Firmen irgendwie von euch verlangen. Du weißt, wie anstrengend auch diese langen Arbeitstage dann sein können etc. Und gleichzeitig hast du auch noch diese Leistungssportperspektive, was auch noch dazu kommt. Und so nimmst du dann diese ganzen Themen, die da aufkommen, auseinander. Ich weiß, dass du sehr neugierig bist und dich dann eben auch in diese Studien reinliest und dann hinterfragst, was bedeutet es denn jetzt hier wirklich? Ne? Kürzlich hatten wir das Thema Methylenblau, ja, als großes Trendthema. Begegnet vielleicht dem einen oder anderen Gesundheitsinteressierten auch auf Social Media. Und das ist, darüber können wir gleich auch mal wirklich einsteigen mit dem ersten, ja, mit der ersten Evidenzsuche, sage ich mal, bei diesen Mittelchen. Und das ist immer wieder auch mit einem Risiko verbunden. Und die Menschen, die diese ganzen Gesundheitstipps natürlich über Social Media auch konsumieren zum Beispiel, das unterläuft ja keiner Qualitätskontrolle, keiner Sicherung, Absicherung. Und gerade das fehlt in dem Bereich. Und da kommen natürlich so Newsletter wie deiner zum Beispiel auch ins Spiel und sagen, hey, ich will hier at scale, ja, nach deinem Traum sozusagen auch Leute aufklären, weil natürlich sollen die sich solche Trends auch mal anschauen und vielleicht auch mal mitmachen. Aber man muss sich der Risiken bewusst sein. Und man muss das ja einfach mal medizinisch validieren. Und genau, was hat es mit dem Methylenblau zum Beispiel auf sich? Warum gibt es den Trend?
Ja, warum gibt es den Trend? Ich glaube, das ist dadurch begründet, Longevity ist ein Riesenhype mittlerweile. Ja, also warum ist es ein Hype? Ich glaube, da ist sehr viel Hoffnung und sehr viel Angst dahinter. Jeder möchte länger leben, keiner möchte krank werden, jeder möchte mehr leisten. Es ist natürlich auch bedingt durch eine Situation, in der mehr Druck beruflich auf den Leuten lastet, privat. Ja, viele haben quasi eine facettenreiche Karriere mit Familie parallel und Beruf und ja, alles prasselt auf einen ein. Und Hoffnung und Angst bedient man immer am besten mit Shortcuts. So, also wenn man
Abkürzungen für ein langes Leben.
Abkürzung für ein langes Leben, ja, nimm dieses Mittel und dir geht's besser, du kannst mehr leisten, etc. Das funktioniert sehr gut und ich glaube, Methylenblau fällt genau in diese Kategorie. Ich habe gerade vor ein paar Tagen nochmal einfach auf LinkedIn oben in der Suchzeile Methylenblau eingegeben. Und allein auf LinkedIn, also müssen wir jetzt gar nicht TikTok anschauen oder Instagram, ja, sondern nur auf LinkedIn, wie viele Influencer ja dieses Thema bedienen und das propagieren als, ja, das ist das neueste Longevity-Mittel, ja, und Geheimmittel und wie auch immer.
Mhm. Das wirkt ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen faszinierend, weil es wirklich...
Absolut. Ne, hat alle Zutaten.
Kobaltblau, ja, genau. Leuchtet, ja.
Genau.
Deine Zunge färbt und du denkst, und das Methylen, ja, allein ja, so genau. Das klingt einfach so toll. Was verspricht das denn überhaupt zu machen im Körper?
Ja, also wenn man sich Methylenblau anschaut, muss man erstmal sagen, es ist eigentlich ein ganz klassisches Arzneimittel. Ja, das wird verwendet in der Medizin. Also es gibt verschiedene Krankheitsbilder. Methemoglobinämie zum Beispiel ist eines, wo man das Patienten gibt, um Patienten zu therapieren. Das Grundprinzip Es ist ein Redoxfarbstoff und es wirkt im Zellstoffwechsel, also auf den Mitochondrienebene, wirkt das ein. Ja, es hilft beim Elektronentransport, jetzt mal laienhaft gesagt. Das hat natürlich alle Zutaten, um als Hype-Mittel, weil jeder weiß mittlerweile in der Longevity-Szene, oh, Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen, extrem wichtig. Man fühlt sich vitaler und energiereicher etc.
Und dieses Methylenblau soll sozusagen die Mitochondrien versorgen.
Ja, genau.
Mit
es
Energie.
Es soll letzten Endes hier den Elektronentransport verbessern.
Ja.
Ja, dadurch wird mehr Energie in den Zellen produziert. Ja, und
verstehe.
Das kommt dann insgesamt durch mehr Energie und Leistungsfähigkeit beim Menschen an.
The big promise.
Ja.
Das ist das große Versprechen. Und was hält's dann wirklich?
Man muss dazu sagen, wenn man sich das Ganze einfach auf der Wirkmechanismus biologisch anschaut, ist es plausibel. Plausibilität heißt aber nicht Outcome und heißt noch lange nicht gut für jeden. Ich glaube, das ist das große, große Kaviat, was man dahinter stellen muss.
Ja.
Es gibt verschiedene Szenarien, da kann das richtig schädlich sein. Ja, also es gibt eine Nebenwirkung, das Serotonin-Syndrom, was zum Beispiel eintritt, wenn man andere Medikamente nimmt, wie zum Beispiel Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und man gibt Methylenblau hinzu, kann zu viel Serotonin im System führen. Das Serotonin-Syndrom kann mitunter lebensbedrohlich sein. Vegetative Symptome wie Bluthochdruck, Tachykardie, also erhöhter Puls, aber auch neurologische Symptome wie Krämpfe, Muskelsteifheit etc. Ja,
okay.
Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein Zustand, in dem man akut ins Krankenhaus muss.
Mhm.
Ja. Eine andere Situation ist ein Mangel auf zellulärer Ebene, also ein Gendefekt. Ja. G6PD heißt das. Da führt es zu einer Hämolyse und Anämie. Ja.
Mhm.
Also das ist sehr, sehr bedrohlich. Also Hämolyse heißt, dass rote Blutkörperchen angegriffen werden und letzten Endes zerfallen. Also es ist auch eine mitunter lebensbedrohliche Situation. Und das macht Methylenblau de facto gefährlich. Ja? Für jeden Influencer oder für jeden, der propagiert, ja, hier, ich nehme jetzt das Fläschchen und trinke hier das blaue Wasser. Wenn du zum Beispiel nicht weißt, was G6PD ist, dann hast du keine Ahnung und dann ist es eine Lotterie.
Ja.
Ja, weil das ist ein Gendefekt, der gar nicht mal so selten ist. Also wir sprechen hier nicht von 1 in 1 Million, sondern es ist deutlich häufiger. Und wenn das jetzt Leute eben nehmen, die nicht wissen, dass sie diesen Gendefekt haben, die gehen ein akutes Risiko ein.
Und hier zeigt sich an dem Beispiel schon total schön die generelle Problematik an, ich sag mal, diesen ganzen Longevity-Influencern. Erstens, diese Interventionen, ja, sind ja medizinische Interventionen, die haben einfach eine sehr hohe Komplexität, die wahrscheinlich auch in den ganzen Shorts und so, die man da im Grunde genommen auf Instagram findet, überhaupt nicht oder auf TikTok überhaupt nicht erklärt werden können. Das kann überhaupt nicht richtig aufbereitet werden sozusagen. Die jungen Leute, die sowas gucken, haben ja auch ehrlicherweise überhaupt nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne. Also weiß man aus den Studien, ja, da wird halt ständig irgendwie weiter geswiped. Das heißt, auch die Aufmerksamkeitsspanne, selbst wenn es jemanden gibt, der das erklärt, die dauert gar nicht so lange und die Informationen bleiben sehr oberflächlich deswegen, bleiben sehr einfach und das birgt natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko in dem Bereich, gerade weil viele dieser Interventionen halt unreguliert sind, immer mehr in diesen ganzen Lifestyle-Bereich eigentlich reinrutschen, wo kein medizinisches Personal mehr da ist, um zu beraten, um persönliche Implikationen zu erklären, um zum Beispiel diesen Wirkmechanismus mal wirklich zu erläutern und da auch individuell dann die Risiken irgendwie auch zu erkennen. Das ist ein Riesengrundproblem eigentlich in dem Markt und betrifft wahrscheinlich auch noch viele andere, ich sag mal, wie du es auch Magic Bullets nennst, ja, also diese großen Versprechen von, das ist eine total einfache Lösung, damit kannst du ganz viele Jahre gesund, ne, alt werden.
Absolut.
Führst du das nochmal aus, ja?
Ja, Medizin ist für mich ein sehr schlechtes Thema für Shortform-Content.
Genau.
Also für TikTok, Instagram, schnelle Videos.
Ja.
Weil Medizin oder Prozesse in einem menschlichen Körper, die funktionieren halt selten isoliert. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt irgendetwas mache, dann hat das wahrscheinlich Einfluss auf viele andere Dinge. Und die Leute, die sich damit auskennen, die haben entweder jahrelang studiert oder geforscht oder jahrelang als Ärzte praktiziert und die verwenden diese Mittel und diese Arzneimittel. Die können aber auch mit allen Nebenwirkungen und Kontraindikationen umgehen. Mein Problem kommt daher, dass viele der Leute, die über Longevity und Healthcare reden jetzt, weil es eben ein Hype-Thema ist, das gar nicht umreißen können. Ja, die lesen dann was oder hören irgendwo anders einen Podcast oder lesen ein populäres Buch und sagen dann diese Dinge nach. verstehen aber gar nicht den Zusammenhang. Ja, und das halte ich für hochgefährlich. Und das war auch so ein Motivator, warum ich gesagt habe, okay, ich schreibe diesen Newsletter einmal die Woche und mache das aber wirklich, sag mal, sehr, sehr wissenschaftsbasiert, aber trotzdem irgendwie verständlich. Ja,
das ist jetzt, um genau diese Brücke zu schlagen eigentlich.
Um diese Brücke zu schlagen, ja. Weil klar, in meinem beruflichen Umfeld werde ich ständig gefragt, was muss ich denn machen, damit ich hier ja noch ein bisschen mehr Prozente geben kann. Und die ehrliche Antwort, die wollen halt die meisten Leute nicht hören. Ja? Mhm. Dass man halt die Basics sozusagen sehr konsistent macht. Und Wundermittel sind oftmals nur Marketing und Content.
Mhm. Das finde ich auch sehr spannend, aus deiner Berufsgruppe, sage ich mal, auch sprechend. Da sind die Leute eben, da gehört es teilweise sogar zur Profession dazu, so die persönlichen biologischen Bedürfnisse ja auch in gewisser Weise so ein bisschen zu unterdrücken, weil man dann einfach extreme Leistungsphasen abrufen muss. Was sind da deine persönlichen Erfahrungen oder wie redest du auch mit deinen Kollegen in deinem Umfeld über sowas?
Also ich glaube, die Akzeptanz insgesamt steigt gerade, um sich mehr mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Ja, als ich vor 15 Jahren plus in die Beratungsindustrie eingestiegen bin, da hat niemand drüber geredet. Ja, also da waren so All-Nighters, also wie man das kann, wir arbeiten die Nacht durch bis zum nächsten Morgen.
Ja.
Das war so eine Badge of Honor. Ja,
also
war so ein Statussymbol, dass man das gemacht hat und so. Heute, ich sag mal, durch Forschung und weil natürlich auch viel mehr Leute Aufklärung betrieben haben, weiß man, wie wichtig Schlaf zum Beispiel ist. Ja. Und wenn ich jetzt Berater bin und letzten Endes werde ich für meine kognitive Leistung bezahlt, also das, was ich leiste im Sinne von Probleme lösen, Klientenhilfe etc., ist eigentlich viel besser. Ich bin ausgeschlafen und bin bei 100% meiner geistigen Leistungsfähigkeit und nicht bei Durchschnitt von 4 oder 5 Stunden Schlaf. Und Studien belegen eben ganz klar, dass ich dann nur bei 50-60% meiner Leistungsfähigkeit bin. Ich glaube, die Akzeptanz dadurch steigt ein bisschen und das ist gut so.
Das heißt, die Leute verstehen, es geht wirklich mehr um Qualität als nur irgendwie FaceTime, irgendwie auftauchen und einfach möglichst lange da sitzen und so tun, als wäre man produktiv. Weil ich finde, gerade in der Beratungsbranche ist es ja total wichtig, also extreme kognitive Leistung abzurufen, ja, weil die Probleme manchmal so komplex sind. Und wenn du dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, ne, dann ist es manchmal schwieriger, als wenn du einfach ein paar Stunden mehr geschlafen hättest.
Ja, absolut. Ja, und da sind, sag mal, kognitive Leistungsfähigkeit ist eines, aber sehr viel ist ja auch zwischenmenschlich. Ich sag mal, was ein Berater macht, das eine sind ja, sag mal, Analysen etc. und zu Ergebnissen zu kommen, aber das ist ja nur der halbe Weg. Ja? Das andere ist, wie vermittle ich das dann? Wie vermittle ich in einem Unternehmen? Wie betreibe ich Veränderungen sozusagen? Und das ist eben nicht gut, wenn ich gereizt bin, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, wenn ich einfach nicht einem anderen gut Dinge vermitteln kann.
Ja, klar, das raubt dir irgendwie die Präsenz, wo, ne? Mit allen Sinnen irgendwie da zu sein. Das macht total viel Sinn. Zurück zu dem Grundproblem im Longevity-Markt. Also du sagst, 80% ist Marketing, 20% ist vielleicht wie wirklich Biologie. Warum ist das überhaupt so einfach, den Menschen eben genau diese Magic Bullets zu verkaufen? An sich sind ja wirklich diese Basics, wie du sie auch genannt hast, ja, guter Schlaf, gute Ernährung, regelmäßige Bewegung, ja, eigentlich wirklich die Basis. Und wenn das nicht stimmt, dann ist alles andere eigentlich ja auch ein Tropfen auf den heißen Stein.
Absolut, ja. Also um das einmal klar zu sagen, also wahrscheinlich mit den Basics, und du hast die schon fast alle genannt, ja, also so eben ausreichend Schlaf, ausreichend Bewegung, Krafttraining, Ausdauer, Ernährung, Stressmanagement, ja, und dann kann man...
Super wichtig, Stressmanagement, ja.
Stressmanagement ist super, super wichtig, ja, und dann sind es vielleicht noch soziale Beziehungen, aber das ist das Fundament, ja, und mit dem kommst du 80-90%, ja, dahin, was in Longevity als möglich angesehen wird, ja, also Optimierung von Healthspan, ja, ich möchte möglichst lang funktionell aktiv sein. Solange das nicht da ist, ist alles andere darauf einfach Show.
Das sind im Grunde genommen die absoluten Hygienefaktoren, die einfach da sein müssen.
Ja, also das ist wie wenn ich einen Motor tune im Auto und ich habe kein Benzin im Tank. Ja, also das
schönes Bild, ja.
Ja, also so sehe ich das immer. Ja, dass Leute fragen mich nach dem letzten Wundermittel und soll ich jetzt, keine Ahnung, NAD-Infusion machen und ja. Soll ich mir eine Kältematratze kaufen und solche Dinge, ja? wo ich sage, das sind alles Sachen, die kann man machen im Grenzbereich. Ja, wenn du alles andere optimiert hast und hast da strukturierten Trainingsplan, schläfst jede Nacht 7 bis 9 Stunden, ja, deine Ernährung ist quasi locked in, ja, dann können wir drüber reden, was sind so die nächsten 2-3%, die du noch holen kannst. Aber das ist halt bei keinem der Fall. Mhm. Ja. Und warum suchen wir immer danach? Ich bin davon überzeugt, dass eines der Dinge, die uns Menschen halt so weit in der Entwicklung gebracht haben, ist, weil unser Hirn extrem gut darin ist, Shortcuts zu finden. Ja. Unser Gehirn ist darauf geprimed, dass wir hochkalorische Ernährung finden, weil wir wissen nicht, wann die nächste Hungerperiode sozusagen kommt. Mhm. Deswegen suchen wir immer nach diesen Shortcuts. Wir suchen immer nach diesen Abkürzungen. Und das hat uns letzten Endes als Spezies ja auch erfolgreich gemacht. Mhm. Ja. Bloß in der Situation, in der wir jetzt leben, wo quasi alles überall jederzeit verfügbar ist, ist es leider ein bisschen eine Krücke, die wir mit uns herumtragen. Und wir müssen eigentlich aktiv dagegen arbeiten, ja, und aktiv uns zwingen, die Dinge zu tun, die ja ein Stück weit unsexy sind. Aber die muss man halt konsistent über eine sehr lange Zeit machen und dann sieht man den Impact.
Ja, und ich glaube, konsequent und über eine längere Zeit ist hier auch das Stichwort. Man braucht natürlich Geduld. Und diese Shortcuts, die dauern halt nicht lange. Die gehen ganz schnell und man muss sich im Grunde genommen gar nicht verändern. Ja. Man muss nur ja ein paar Sekunden am Tag zum Beispiel Methylenblau irgendwie nehmen. Also was jetzt eben nicht jeder sollte. Ihr habt hoffentlich gut zugehört. Und dann ist das durch. Aber diese Basics, die brauchen einfach, die sind ein größerer Akt der Anstrengung, sage ich mal. Aber von nichts kommt nichts, ne? Und das sollte man sich, glaube ich, mal wirklich zu Gemüte führen, dieses Basics und dann wirklich auch einfach, es liegt an der eigenen Anstrengung, an der eigenen Überwindungsfähigkeit irgendwie, sich regelmäßig zu bewegen. Und für mich hat es zum Beispiel persönlich einen total großen Unterschied gemacht, wie ich wirklich meinen Alltag strukturiere, ne? Ja. Also wenn ich es schaffe, mich im Alltag viel zu bewegen, ich meine, jetzt habe ich 2 kleine Kinder, die ich irgendwie ohne Aufzug jeden Tag 2-mal irgendwie in den 3. Stock hochschleppen muss, manchmal 1, manchmal 2. Einkäufe noch dazu, da habe ich natürlich schon mal einen sehr guten Grundumsatz, ne? Wenn wir uns aber unser Leben so gestalten, dass wir immer mit dem Aufzug fahren, dass wir keinen Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad, also nicht bewegt, irgendwie zurücklegen oder so, dann ist natürlich der Grundumsatz schon mal schlechter. Und gerade im Alltag, diese Sachen, die wir jeden Tag automatisch machen, wenn man die gesünder gestalten kann, das ist eigentlich für mich der größte Hebel.
Absolut. Also ich bin ein großer Fan von diesem, also das ist wieder so ein englischer Ausdruck, aber so Environment Hacking.
Genau.
Ja. Also ein Riesenfan davon, genau wie du das sagst, ja, Rolltreppen vermeiden, so gut es geht, ja, Aufzug, auch wenn man jetzt nicht unbedingt im 30. Stock wohnt, ja, aber wenn du im 2., 3., 4., 5. lauf die Treppe. Und das sind so kleine Dinge, ja, die ich selbst auch mache oder anderen empfehle, ja. Ja, ich habe auch einen Rollkoffer, ja, aber ich nehme den auch ab und zu und trage den durch den Flughafen, ja, weil ich halt weiß, okay, das fordert mein Core, meine Grip Strength, ja, also alle diese Dinge. Und es sind kleine Sachen, die man einbauen kann im Alltag, die sofort quasi einen Impact sind. Und die macht man konsistent über viele Jahre und das wird sich auszahlen. Ja?
Genau. Das ist mir mal sehr wichtig zu sagen, dass es nicht unbedingt das Fitnessstudio ist, ja, oder wie das gesunde Restaurant. Man kann sich auch total einfach und unaufwendig gut ernähren. So, dass es also zum Beispiel aber auch den Kindern schmeckt oder so, das ist zum Beispiel auch meine Herausforderung bei Eltern, finde ich. Gesunde Ernährung mit Kindern, dazu kommen wir auch noch eine Episode. Aber ich wollte noch mal mit dir hin zurück zu diesem Thema. Okay, die Basics haben wir jetzt, Haken dran. Das ist das Wichtigste. Alltagsumgebungsgestaltung ist total mächtig, wenn wir das irgendwie schaffen, das gesünder zu machen. Und jetzt möchte ich aber noch mal ein bisschen in dein ganz besonderes Wissen reingehen, nämlich welche Lifestyle-Trends, die da draußen so lauern, ja, in diesem Langlebigkeitsbereich, kannst du uns heute vielleicht mal erklären und dann auch so wirklich demystifizieren? Das fände ich total spannend, weil ich glaube schon, dass sehr viele Menschen sich für die Dinge interessieren und aber so, ja, eine kritische Einschätzung einfach an der Stelle fehlt.
Ja, also ich sag mal, wir sind ja hier in Berlin und da kann man sehr schnell neue Trends so ein bisschen aufführen, ja. Eine Sache, die mir aufgefallen ist letztes Jahr, sind die sogenannten Drip Clinics, wo man hingehen kann und quasi Infusionen.
Drip Clinic, ich meine, come on, gibt es ein cooleres Wort?
Absolut, ja. Und
Drip.
Und auch da wieder das Versprechen, ja, ich kenne auch tatsächlich ein paar Leute, ja, die das Wochenende in Berlin durchfeiern und montags in so eine Drip Clinic gehen.
Irre.
sich halt irgendwie ein Multivitamin und keine Ahnung was Booster da geben lassen.
Ja.
Und dann sagen, so, jetzt habe ich das Wochenende Party quasi wieder wettgemacht.
Wieder auf Null.
Wieder auf Null, weil jetzt bin ich wieder gut. Und da muss man halt ganz einfach sagen.
Drip Clinics sind nicht zu empfehlen.
Genau. Also der dritte Bereich, wo ich persönlich ein bisschen skeptischer bin, sind Wearables. Ja, also von Aura Ring, Whoop Band, Continuous Glucose Monitoring, also die Glukosemessgeräte, die eigentlich für Diabetiker gemacht wurden, aber jetzt vermarktet werden.
Sehe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so häufig.
Der Hype ist ein bisschen weil, naja, also ich kann gleich dazu kommen, ja, aber letzten Endes, ich kann auf einer Seite runterschreiben, was jeder sieht, wenn er 2 Wochen dieses Glukosemonitoring rumträgt. Ja,
ja.
Diese Insights, die kann man schnell zusammenfassen.
Mhm.
Dafür muss man kein Subscription-Modell und viele 100 € bezahlen, um so ein Device zu haben. Ich bin bei diesen ganzen Wearables daher skeptisch, weil ich sage, wenn, musst du da ja sehr faktenbasiert rangehen. Du musst definieren, welche Messwerte möchte ich denn aus welchem Tool herausbekommen? Und wenn ich die bekomme, welche Veränderungen in meinem Verhalten triggern und treiben die dann?
Mhm.
Ja, und dann muss ich die auch umsetzen und muss quasi das messen. Sehr viele Leute nehmen diese aber und sagen so, oh ja, und ich bekomme dann hier Lifestyle Advice etc. Dann sage ich, ja, was davon hast du denn tatsächlich umgesetzt? Ja, und was, und das ist jetzt weniger vom Insight getrieben. Jeder versteht irgendwann, wenn ich Alkohol trinke, ist am nächsten Tag mein HRV, also meine Herzvariabilität, schlechter.
Oder schlafe ich nicht gut.
Oder schlafe ich nicht gut, ja, etc. Okay, fein. Das kann ich quasi, das ist Table Stakes mittlerweile. Ja, dafür brauchst du nicht diese Variables. Das Schwierige daran ist, dass Leute dann irgendwann versuchen, diese Werte quasi zu gamen und werden sehr fixiert auf diese Werte. Ja. Und wenn die morgens aufwachen und der Schlaf war nicht gut, dann fühlen sie sich schlecht, obwohl eigentlich der Schlaf okay war.
Mm.
Nur das Gerät hat irgendwie, ja, also wir wissen alle, dass diese nicht 100%.
Und angenommen, selbst wenn die Werte richtig sind, finde ich trotzdem schwierig, so darauf fixiert zu sein, dass diese Werte im Grunde genommen dich mental steuern, ja, und deine Erwartungshaltung sozusagen an deinen eigenen Körper, an dein eigenes Gefühl irgendwie beeinflussen.
Ja, und triggern teilweise auch falsche Entscheidungen, ja, also. Ich bin wahrscheinlich am kritischsten bei diesem ganzen Continuous Glucose Monitoring, weil, also es gibt ja auch ein beschriebenes Krankheitsbild, Orthorexie, ja, wo Leute halt wirklich versuchen, dann alles richtig zu machen, ja, die Ernährung zu optimieren. Zum Beispiel, wenn ich Reis esse. Ja, natürlich steigt nach Reisessen mein Blutglukosespiegel an, ja. Das könnte jetzt jemanden dazu verleiten, dass er sagt, okay, Reis streiche ich von meiner Ernährung. Das kann für Leute, die in Hochstressumgebungen arbeiten, extrem schädlich sein, ja, weil irgendwie schnell verfügbare Kohlenhydrate, also halbwegs gesunde, schnell verfügbare Kohlenhydrate, die nicht hochprozessiert sind, sind sogar gut für den Körper, ja, weil der Körper das braucht in solchen Stresszeiten, in solchen Stresssituationen. Wenn ich jetzt Reis komplett von meinem Nahrungsplan streichen würde, wäre das unterm Strich negativ für mich.
Das heißt, unter den ganzen Wearables würdest du sagen, also zum einen ist Vorsicht geboten, die Daten, die du wirklich nutzt, und die Veränderungen, die sich nach sich ziehen, sind eigentlich so Common Sense. Also das müsste man eigentlich auch einfach so wissen oder könnte man nachlesen, ohne dass man dafür jetzt ein Wearable braucht.
Ja, oder man macht das halt für eine begrenzte Zeit und man macht das wirklich wie eine Art Experiment. Man sagt, okay, ich probiere jetzt viele Sachen aus, die ich normalerweise im Leben tue. Ja, wie ich trinke abends ein Glas Wein etc. Ja, solche Dinge. Und ich schaue mir quasi die Wirkung davon an.
Mhm.
Ja, und dementsprechend leite ich dann ab, so möchte ich jetzt darauf verzichten, ja oder nein. Was aber der schlechte Ansatz wäre, ist, ich trinke ein Glas Wein, sehe am nächsten Tag, dass meine Werte schlechter sind und habe deswegen einen schlechten Tag. Ja, und fühle mich deswegen schlecht und so, oh nee, mein Score ist so niedrig und so weiter und so fort.
Ja, das heißt, das entwickelt sich einfach schnell zu dieser Datenobsession, denen man dann irgendwie mehr vertraut als dem eigenen Körpergefühl.
Genau.
Und spätestens da wird es eben schlecht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch so Cases, und das finde ich dann schon irgendwie ganz spannend, wenn eine Apple Watch zum Beispiel irgendwie Vorhofflimmern erkennt.
Ja.
Und das ist ja dann irgendwie so eine schwierige Entscheidung. Ja? Auf der einen Seite habe ich diese Edge-Cases, die halt wirklich total hilfreich sein könnten, sowas zu erkennen. Wie würdest du da differenzieren?
Naja, das eine ist für mich halt irgendwie ein Monitoring-Device, ja, was quasi beim Fehlverhalten, Fehlfunktion etc. einen Alarm gibt. Ja, das halte ich für sehr relevant und sehr interessant. Ja, also diese, ich sag mal, Ambient Variables,
ja.
Ja, die einfach mitlaufen und die zum Beispiel sagen, wenn du Vorhofflimmern hast oder wenn dein Blutglukosespiegel extrem niedrig wird bei Diabetikern etc., Solche Dinge halte ich für sehr relevant. Mhm. Sobald es darum einfach nur geht, sich selbst zu optimieren oder irgendwelche fiktiven Werte zu erzielen, mhm. ja, die ein Algorithmus errechnet.
Biologisches Alter, ja, zum Beispiel.
Ja, biologisches Alter, ja, Schlafscore, ja.
Ja.
Also jeder weiß, dass alles trianguliert ist. Mhm. Keine dieser Werte sind absolut. Ja, viele der Devices können Schlaf einfach nicht gut analysieren, ja. Geben aber morgens sehr konfidenten Schlafscore wieder, ja. Und ich habe das mehrfach gehabt, dass ich eigentlich einen sehr guten Schlaf hatte, auch lang genug Schlaf, bin morgens aufgewacht und dann war irgendwie so mein Schlaf 80%. Warum? Was kann ich denn noch besser machen? Ja, ich habe keinen Alkohol getrunken, es war dunkel, es war kühl, ich habe 8,5 Stunden geschlafen, ja, und trotzdem.
Das ist frustrierend.
Ja, ist frustrierend. Ja,
total. Fühlt sich so an, als könntest du nicht gewinnen.
Genau.
Ja.
Und dann finde ich das einfach nicht hilfreich.
Ja, das ist absolut wahr. Und das, was ich so mitnehmen würde, ist, auch im Bereich Wearables ist weniger definitiv mehr. Gerade die Art der Daten, die geliefert werden, sobald es tägliche Daten sind, ist es wahrscheinlich by default, by definition irgendwie schon relativ nutzlos, ja. Und wenn es dann aber wirklich darum geht, ja, diese, ich sag mal, wirklich gefährlichen Momente irgendwie zu entdecken, wenn es jetzt das Vorflimmern ist oder wie du gesagt hast, ne, Glukose irgendwie, Werte gehen in einen riskanten Bereich, da macht es wiederum Sinn. Aber auch in dem Fall ist es ja für ganz bestimmte Menschen nur relevant, die sich dann selbst absolut. Auch dahingehend wie, ja, selektieren können. Ne?
Ja, genau, mhm. absolut.
Das, was ich auch immer sehr spannend finde, sind Supplements generell, also Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, das ist mittlerweile ein sehr großes Trendthema. Ich glaube, ich kenne niemanden, der gar nichts nimmt mittlerweile. Aber auch da gibt es natürlich Sachen, die absolut okay und gängig sind. Und es gibt aber auch Sachen, wo du bestimmt sagst, das ist totaler Unsinn, würde ich niemals nehmen. Was sind das so für Sachen?
Ja, also ich habe da auch schon drüber geschrieben, das Modell, was ich so verwende, ist wie so ein hierarchisches Modell, ja, wo ich sage so, also es gibt ein paar Supplements, die machen tatsächlich Sinn, ja, und die sind auch mit Studien sehr robust belegt und haben großen Nutzen. Das sind aber nicht viele, ja, das sind einmal halt Omega-3-Fettsäuren, also Fischöl, ja. Hier ist ganz wichtig zu bedenken, dass man einmal hochqualitative Anbieter findet. Ja, man kann die nachschauen, wie viel Omega-3-Fettsäuren sind da tatsächlich enthalten und wie hoch ist die Qualität. Was da sehr entscheidend ist, ist der Oxidierungsgrad. Weil wenn diese ungesättigten Fettsäuren oxidieren, sind sie nicht mehr so wertvoll für den Körper. Ja, deshalb müssen die auch immer, sagen wir, kühl gelagert und vor Lichteinfluss geschützt werden. Ja, also am besten in den Kühlschrank stellen, weil da ist dunkel und kühl. So, Omega-3-Fettsäuren. Das zweite, was ich auch immer empfehle, ist Kreatin. Mhm. Ja, Kreatin ist eines der am meisten erforschten Moleküle. Ja, ist quasi ein Energielieferant für Zellen. Besonders für Leute, die einer vegetarischen oder veganen Ernährung folgen, ist es de facto ein Muss, weil Kreatin über die Nahrung nur über Fleisch quasi zu sich genommen werden. Also kann man nur über Fleisch zu sich nehmen. Wenn ich jetzt Veganer bin, bekomme ich kein Kreatin aus der Nahrung. Ja, also das ist ein Fakt. Das würde ich auf jeden Fall supplementieren. Früher war das ein bisschen verrufen, dass es nur Muskelaufbau hilft.
Ja.
Mittlerweile gibt es ganz viele. Gab es
eine Muckibude.
Muckibude, ja, so habe ich auch mal angefangen. Mittlerweile gibt es aber ganz viele Studien, die auch geistige Leistungsfähigkeit belegen etc. Also es gibt da großen Mehrwert. Ja. Das dritte, gerade in unserem Bereich, gerade in der jetzigen Jahreszeit, Vitamin D, ja. Vitamin D wird einfach produziert über UV-Strahlen auf die Haut. Wir sind jetzt zu 90% bedeckt und haben de facto keine Sonne in Berlin im Winter. Also da würde ich empfehlen, Vitamin D supplementieren.
Mhm.
Ja. Und das vierte, was so ein bisschen in diese Kategorie noch reinpasst, ist eventuell Magnesium. Ja, das kommt einfach daher, dass durch den Ackerbau und etc. sind weniger Mineralien in Böden und man hat eben festgestellt, dass der Magnesiumgehalt in Gemüse und Obst deutlich reduzierter ist, als er vor ein paar Jahrzehnten noch war.
Mhm.
Magnesium ist ein sehr wichtiges Spurenelement, was man braucht für ganz viele Zellstoffwechselvorgänge. Und eben abends Magnesium zu nehmen, ist auch für viele empfehlenswert.
Mhm.
So, das ist quasi mehr oder weniger das Paket von den Dingen, die tatsächlich funktionieren.
Ja.
Und dann gibt es ganz, ganz viele Sachen, die würde ich nur empfehlen, wenn es eben ein Defizit gibt.
Mhm.
Ja, also wenn man von irgendetwas zu wenig hat, dann sollte man es gezielt nehmen. Aber dafür brauche ich eben auch wahrscheinlich eine Blutentnahme, ein Gespräch mit einem Arzt, der diese Werte interpretiert und dann empfiehlt, guck mal, du solltest zum Beispiel Eisen nehmen, ja, weil du hast einen Eisenmangel.
Mhm.
Ja. Aber jetzt standardmäßig zu sagen, nimm das eine und nimm das jetzt dauernd durch. Das zum Beispiel Zink ist so eine Geschichte, ja. Die populäre Meinung ist, im Winter nehme ich einfach Zink. Mhm. Ja. So, das bringt herzlich wenig, weil der Mechanismus dahinter, den muss man auch verstehen, ja. Wann macht Zink bei Erkältungskrankheiten Sinn, ja, und wann macht es keinen Sinn? Und dann welche Formulierung von Zink? Und wenn ich es zu lang nehme, dann kann es wieder Kupfer verdrängen und dann habe ich
einen anderen Mangel.
Dann habe ich einen anderen Mangel, ja. Also in dieser ganzen Kategorie sind eben alle Sachen, die ich nur nach Rücksprache mit einem Arzt und einer Untersuchung machen würde.
Mhm.
Und dann gibt es ganz viele Dinge, die einfach nichts bringen, ja, mhm. wie Multivitaminpräparate zum Beispiel, mhm. ja, kommt wieder drauf zurück, man produziert da halt sehr viel teuren Urin,
mhm.
ja.
Mhm.
Leider Gottes sehr viele auch natürliche Kombinationspräparate mit der Wurzel und dem Kraut und das schützt vor Erkältungskrankheiten, also Vitamin C etc. bei Erkältungskrankheiten, alles keine Evidenz. Also leider muss man das so sagen.
Gibt es denn auch Sachen, wo du wirklich sagen würdest, also das gibt es frei verkäuflich auf dem Markt und das ist aber auch wirklich gefährlich, wenn man das zu viel nimmt zum Beispiel oder falsch einnimmt?
Naja, letzten Endes, wo Probleme oftmals herkommen, ist bei diesen Multi-Stack-Ansätzen. Ja? Also dass Leute 10, 20, 30 Supplements zu sich nehmen.
Mhm.
Du kannst eben nicht mehr vorhersagen, wie die miteinander interagieren,
mhm.
welche Wechselwirkungen die haben und welche Langzeiteffekte die auch im Körper produzieren. Ganz problematisch wird es auch, wenn man, ich sag mal, aus dem Internet Sachen bestellt, wo man nicht klar nachvollziehen kann, was ist denn da eigentlich enthalten.
Mhm.
Ja, also wo man quasi einen Laborbericht mit dabei, einen Prüfbericht dabei hat, das ist tatsächlich drin. Ja, das sage ich auch immer bei den Kreatinprodukten. Creapur ist ein Hersteller aus Deutschland, der quasi 95% oder 98% allen Kreatins herstellt, den es in Westeuropa gibt.
Mhm.
Ja? Der Rest ist einfach Branding. Wenn ich jetzt aber irgendwo was kaufen würde, was nicht Creapur ist, ja, dann wäre ich schon wieder ein bisschen vorsichtig, weil du weißt nie, was jemand da vielleicht reinmischt, um mehr Effekt zu suggerieren,
mhm.
ja, aber das zulasten der Gesundheit geht.
Ja. Ja. Ja, und da ist es, glaube ich, auch total wichtig, drauf zu schauen, wo kommt das her, wo wird das hergestellt? Ne, weil
absolut.
Auch da in den Herstellungskosten, da vielleicht die Lieferkette ein bisschen versuchen nachzuvollziehen zumindest, kann den Unterschied machen.
Absolut, total.
Findest du, also gibt es noch irgendwelche anderen wichtigen so Trends, wo du sagst, das will ich jetzt noch unbedingt sagen, weil das ist total wichtig, dass man das vernünftig macht oder nicht macht oder?
Also was mir total wichtig wäre, ist, dass jeder nochmal die Wichtigkeit der Basics versteht. Ja?
Ja.
Und was es eigentlich ist, weil viele Leute haben dann fälschlicherweise den Eindruck, ich muss jetzt super viel machen, ja, und das lässt sich nicht in meinen Alltag integrieren. Also ich sag mal, Nummer eins, Schlaf, ja, 7 bis 9 Stunden. Und das so konsistent, wie es irgend nur geht, ja, und zur Konsistenz gehört auch gleiche zu Bett und gleiche Aufstehenszeit. Wir Menschen funktionieren mit einem Biorhythmus, ja, der getriggert wird auch ganz viel Hormonhaushalt, wann steigt Cortisol, wann fällt es ab, während des Tagesverlaufs, also morgens eher hoch, abends geht's runter, dafür geht Melatonin abends hoch, morgens runter, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel unter der Woche zu einer Zeit aufstehe, weil ich zur Arbeit muss um 6 Uhr und am Wochenende schlafe ich aus bis um 9 Uhr, ist das ein Problem,
mhm.
ja, weil dann wird dein Biorhythmus des Körpers durcheinander gebracht. Dein Körper funktioniert am besten jeden Tag nach der gleichen Uhrzeit, nach dem gleichen Schema. So, also Schlaf sehr wichtig. Das zweite ist für mich alles rund um Kraft. Also, und das, wir reden da von 30 bis 60 Minuten pro Woche Krafttraining. Du möchtest stabil bleiben im Alter. Du möchtest nicht durch einen Sturz irgendwie eine Fraktur bekommen. Ja, und da ist einfach Kraft entscheidend. Das zweite ist Ausdauer. VO2 Max, einer der größten Prädiktoren von Longevity. Da ist mir nochmal wichtig zu betonen, es gab eine Zeit lang den Hype um Zone 2, also Zone 2 Ausdauertraining.
Das bedeutet, dass man sich in einem bestimmten, Puls
im Pulsbereich
bewegt. Ne? Mhm.
So, man kann sagen, man kann sich dabei unterhalten.
Ja? Ja.
Solange ich mich dabei unterhalten kann, ist es wahrscheinlich Zone 2. So, und dann wurde es propagiert, ja, muss es mehrere Stunden die Woche machen, oder, aber immer nur Zone 2 und das ist der einzige Treiber.
Mhm.
Das ist so nicht ganz richtig. Zone 2 ist sehr wichtig, aber du musst auch Hochintensitätsintervalle zwischendrin einbauen. Also ein- und zweimal pro Woche wirklich deinen Puls ins Maximum, 90% deines Maximalpulses hochtreiben, um den größten Effekt auf VO2 Max zu bekommen.
Mm, ja? Mm.
So, das ist der ganze Cardio-Block. Mm. Dann haben wir natürlich Ernährung. Ernährung ist fast ein religiöses Thema.
Ja, oh, mittlerweile ja.
Es ist keine, ja, also da gibt es die Karnivoren, dann gibt es die Veganer, dann gibt es, ja, also Keto, da gibt es sämtliche Glaubensrichtungen.
Und sobald es Teil der Identifikation wird, der persönlichen, ist es schon
sehr
krankhaft.
Schwierig. Ja, genau, sehr schwierig. Ich glaube, was man sagen kann, viel Gemüse, ja, so wenig verarbeitet, wie irgendwie geht. Also alles, was hochprozessiert ist, ist prinzipiell weniger qualitativ gut für den Körper als weniger verarbeitet. Protein, sei es jetzt fleischliche Quellen oder pflanzliche Quellen, ja, und eine ausgewogene Ernährung, ja, viele verschiedene Dinge etc. Ich glaube, das ist eine solide Basis für Ernährung. Der nächste Block ist alles rund um Stressbewältigung, also wirklich aktiv Erholung, Recovery in seinen Alltag einbauen, ja. Spaziergänge machen, wenn es einem hilft, Atemübungen, Meditation, ja, also alles, was dir hilft, dich zu regulieren, dein Stresslevel zu senken, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und das Letzte sind, was wir aus der Forschung sehen und kennen, soziale Verbindungen. Ja. Wir sind soziale Wesen und in der Isolation oder alleine zu sein, ist schwierig, deshalb Kontakt mit Menschen suchen.
Ja, und ich finde das so interessant, weil am Ende ist es wirklich immer wieder zurückzuführen auf dieses, überleg dir mal, du bist in der Steinzeit und lebst dort irgendwie als Mensch.
Ja.
Ja, und da kann man sehr schnell verstehen, wenn ich jetzt alleine bin, dann ist es für mein Überleben irgendwie nicht so vorteilhaft. Ja,
nicht
das
gut.
Heißt,
ja.
Unsere Biologie hat sich wirklich in der Weise so entwickelt, dass wir dazu gedrängt werden, ja, genau das zu suchen, was unser Überleben irgendwie sichert. Und ich finde es immer total hilfreich, in diese Zeit zurückzuzoomen und sagen, was hätte denn der Mensch damals gemacht? Oder was wäre damals gut gewesen? Und eigentlich ist das, was damals gut gewesen wäre, heute auch immer noch gut.
Ja.
Ja, und damals war die Umgebung halt so, dass vieles der gesunden Dinge, ob es jetzt irgendwie in Ruhe atmen ist oder sonst was, sowieso einfach da waren.
Ja.
Ja, man hatte nicht diese Reizüberflutung und dieses nicht artgerechte Leben, was wir uns so geschaffen haben, das ist eben menschengemacht. Das ist so ein Paradox. Ja,
absolut. Also ich glaube, wo ich in letzter Zeit irgendwie so mehr und mehr fasziniert bin, wo ich in letzter Zeit mehr Zeit verbringe, ist wirklich diese Stressvermeidung und Stressbewältigung. Weil wir als Menschen, wir haben uns eben entwickelt, dass Stress ein punktuelles Phänomen ist. Ja, also du hast die Steinzeit erwähnt, ja, da kommt der Löwe um die Ecke und der jagt mich, ja. Dann muss ich wegrennen und mich verstecken oder ich muss kämpfen oder wie auch immer. Aber das ist eine sehr punktuelle Sache. Und dann ist es wieder rum, ja. Dann liege ich wieder in meiner Höhle oder liege wieder am Lagerfeuer. Gefahr ist weg, ja. In der heutigen Zeit ist Stress sehr oft ein dauerhaftes Phänomen. Ja, Leute haben 10 Stunden bei der Arbeit Stress. Dann kommen sie nach Hause, da wartet Familie, da warten Rechnungen, ja, ganz viele andere Dinge und da ist wieder Stress. Also sie leben quasi in so einer Dauerstressschleife und wir Menschen wurden einfach nicht dafür gemacht. Wir sind nicht dafür entwickelt. Ja? Und das führt zu ganz vielen Krankheitsbildern und man weiß, dass es ganz, ganz viele Jahre des Lebens einfach kostet. Wenn man wirklich in diese Stressvermeidung investiert, manche argumentieren, das ist wahrscheinlich sogar der größte Hebel, ja, bei Longevity und Health Span.
Ich bin davon mittlerweile auch überzeugt, weil ich auch im eigenen Körper merke, wie wichtig oder wie viel besser es mir einfach geht, wenn ich mit Stress gut umgehe, wenn ich ihn lerne zu vermeiden und wenn er dann da ist. Manchmal ist er nicht vermeidbar.
Absolut.
Ja, aber dann,
ist auch okay. Ja?
Und dann ist die innere Haltung aber total entscheidend, weil ich dann entscheide, naja, wie gesund bin ich denn mit diesem Stress zusammen? Ich kann jetzt entweder mich jede Sekunde verrückt machen und nervös sein oder ich kann es akzeptieren und sagen, das ist jetzt so.
Ja, absolut.
Und also, das kann ich nicht beeinflussen.
Und den Punkt, der ist mir nochmal wichtig, also ich will gar nicht, dass Stress komplett vermieden wird, weil Stress ist ja auch ein Adaptionssignal für uns. Weißt? Also nur durch Stress kann ich ja auch wachsen.
Genau.
Ja? Aber das ist dann ein punktueller Stress, dem ich mich aussetze. Ja?
Mhm.
Ich gehe ins Gym und trainiere hart. Ja? Oder, keine Ahnung, ich laufe einen Marathon, ja? oder irgend sowas. Ja? Das ist Stress für meinen Körper, aber das ist gut, weil mein Körper passt mich dann an das neue Niveau und macht mich resilienter, macht mich robuster etc. Wenn ich aber Stress dauerhaft ausgesetzt bin, dann passieren diese Adaptionsprozesse nicht mehr, sondern ist es eher destruktiv.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Abschlussteil auch, glaube ich, weil das betont nochmal wirklich diese Bedeutung des Stressmanagements. Vielen, vielen Dank für deine Insights heute, André. Wie gesagt, für alle, die das jetzt alles spannend fanden, schaut euch Andres Newsletter an, The Upward Arc. Der Link, den poste ich in die Shownotes. Ich bin ein Riesenfan. Tausend Dank. Es hat super viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.